herzlich willkommen zu Let's Talk About Her Career, dem Podcast, in dem spannende Frauen ihren Platz haben und von ihrem Werdegang erzählen, von dem, was sie geprägt hat und ja, von dem, was sie gelernt haben. Ich bin Natascha Hoffner und ich freue mich, Ihnen in dieser Folge Karin Nordmeier vorzustellen. Sie ist seit 2004 die Vorsitzende von UN Women in Deutschland. Und noch länger, nämlich schon seit 1970, ist Karin Nordmeier ein sehr aktives Mitglied der Frauenorganisation Sonta International. Unter anderem war sie deren Repräsentantin im Europarat. Und sie war Sprecherin der INGO-Konferenz bei der Vorbereitung der Übereinkommen gegen Menschenhandel und gegen Gewalt an Frauen, besser bekannt als Istanbul Convention. Für ihre Arbeit hat Karin Nordmeier das Bundesverdienstkreuz erhalten und, obwohl sie dieses Jahr 80 Jahre wird, setzt sie sich immer noch leidenschaftlich dafür ein, dass sich die Lage der Frauen weltweit verbessert. Wie das am besten gelingen könnte, erzählt sie jetzt.
Ich bin schon sehr früh international in Frauenfragen unterwegs gewesen und habe damals natürlich als verhältnismäßig junge Frau immer noch exponierter eingesetzt in solchen Konferenzen, immer wieder Begegnungen haben können, die mich sehr geprägt haben. Unter anderem mit der Assistant General Secretary General der UN, die zu der Zeit eine hohe Rolle, eindeutige Rolle in dieser Organisation gespielt hat. Und zwar habe ich sie getroffen, nicht in New York, wie man bei UN vermuten konnte, sondern ich habe sie getroffen in einer Konferenz in Finnland, in ihrem Heimatland. Und schon damals war ich von dem Gespräch derartig beeindruckt, zu sehen, dass es Stellschrauben gibt im gesellschaftlichen Umfeld, um das zu erreichen, wovon ich träume, übrigens bis heute. Nämlich dieser Vision, dass tatsächlich Mädchen und Frauen gleichberechtigt mit Jungs und Männern diese Welt gestalten können. Diese Frau, Helvi Sipilä, hat mich in ihrem Gespräch, in ihrer Ausstrahlung unglaublich beeindruckt und mir gesagt, pass mal auf, bis wir die Männer mit der neuen Brille versehen haben, dass sie notwendigerweise auch am Seitenfeld bemerken, dass Frauen eine andere Perspektive einbringen können in die Gestaltungsprozesse unserer Welt. Da sieh mal zu, dass du erstmal eine Menge von unterschiedlichen Frauenleben kennenlernst. Und zwar Frauenleben, die sich aus beruflichen und familiären und Persönlichkeitsstrukturen prägen. Und dann gucken wir mal, ob wir miteinander aus dieser Diversität, aus dieser Unterschiedlichkeit den Reichtum herauslocken, der es möglich macht, Männern zu sagen, ihr braucht uns und wir können. Wir können das, ihr seht es nur noch nicht. Also, mir eine Möglichkeit zu geben, es gibt Strukturen, nämlich die UN, die sich nicht darum schert, ob jemand rechts oder links oder Mitte oder oben oder unten guckt, sondern die UN, die tatsächlich versuchen will, die Möglichkeiten alle einzufangen und in Strukturen, nämlich in Gesetzes- und politischen Wegen festzulegen, zu kodifizieren, sodass Menschen so leben können, wie es ihrem eigenen Können, Willen, Vermögen, Denken entspricht. Diese Helvi Sipilä war das, die mich eben als junge Frau so fasziniert hat, indem sie gesagt hat, deine Ideen sind Ideen, Visionen, wunderbar, aber bis du dahin kommst, brauchst du Schrauben in der Hand. Und diese Schrauben oder Schraubenzieher, Schrauben, die musst du eben mit anderen zusammen einbauen. Das geht nicht alleine. Und das ist eine ziemlich eindeutige Auskunft, die jedes Mensch in jedem Alter gut verstehen kann. Alleine geht's nicht. Wir müssen es zusammen machen, denn wir sind zusammen. Dieses Erlebnis, diese Erkenntnis von einer besonderen Frau direkt entnommen, hat natürlich dazu geführt, dass ich mein Berufsleben immer wieder daraufhin abgeklopft habe, wo kann ich denn so eine Schraube drehen? Wo kann ich denn Einfluss nehmen? Wo kann ich denn jemanden begeistern für das, was, wenn sie nachdenken würden, ganz viele Menschen brauchen, wissen und haben wollen? In meinem Berufsleben war es möglich, dass verhältnismäßig international, national, regional, lokal durchzuführen. Ich bin nämlich Musikerin und Musiklehrerin, Musikhistorikerin. Ich habe also eine Sprache zur Verfügung, die eine philosophische Ebene auf der einen Seite, eine intellektuelle Ebene auf der anderen Seite berührt und die international verständlich ist. Also eine Sprache, die verbindet über das, was wir so Sprache nennen, nämlich Worte, die wir häufig nicht verstehen, verstehen wollen, verstehen können. Musik ist eine direkte, hat einen direkten Zugriff. Und in diesem Berufsleben habe ich immer wieder geguckt, welche Antworten meiner Schüler und Studenten in Bezug auf menschenrechtliche Zusammenlebensfragen kann ich akzeptieren oder welche muss ich kommentieren? Und das war eigentlich eine ganz wichtige Frage, nämlich, ach, das ist ja ganz schön, dass Sie mir von den Zusammenlebenproblemen unserer Welt erzählen und mir die Problematik aufblättern und mir mögliche Ziele vorstellen. Aber da kann ich doch als einziges, als kleines Mensch, als kleiner Student, Schüler nichts tun. Auf diese Antwort habe ich immer gewartet, denn das war genau die Schraube, die ich drehen musste. An der Stelle konnte ich sagen, nee, da sind Sie falsch unterwegs. Welche Gaben haben Sie denn? Was können Sie? Setzen Sie Ihr Können ein. Also, das Können. Sie haben zum Beispiel das dolle Privileg, Sie haben schon 10 Jahre Cellounterricht haben dürfen. Sie können Cello spielen. Okay. Und Ihre Freundin kann Geige spielen. Und Ihr nächster Freund kann Flöte spielen. Und. Also lassen Sie uns nun ein Konzert machen. Ich weiß, wie das geht. Habe ich gelernt. Ist mein Leben die musikalische Sprache. Lassen Sie uns die nutzen. Denn die können Sie, die haben Sie zur Verfügung. So, und dann machen wir den ganz nächsten Schritt. Ich sorge dafür, dass Sie das, was Sie können, einsetzen können in einem Konzert. Und dieses Konzert hat ein Ergebnis, braucht Zuhörer. Und diese Zuhörer animieren wir mit der Sprache der Musik, das zu tun, was die anderen brauchen, nämlich zum Beispiel die Schüler, die in Ecuador keine Schulspeisung haben und verhungern. Also lassen Sie uns ein Konzert machen, was als Reinerlös hinterher Geld für 1 Jahr Schulspeisung in einer Schule in Ecuador machen. Das kriegen wir mit einem Konzert hin. Versichere Ihnen das. Solche Schrauben habe ich gemacht. Führen im Übrigen dazu, dass ich bis heute alte Schüler und Studenten von Zeit zu Zeit bei mir melden, die fragen, ich höre gerade im Radio, 5. Schubert, da haben wir doch mal ein Konzert gemacht, wo es um das Boot einer Familie in Somalia ging, die da mit Fischen gehen konnten. Was ist denn aus der geworden? Also, wenn Sie so wollen, Musik und die Beantwortung der Antwort, die Kommentierung der Antwortung, da kann man doch nichts tun, als nachhaltige Überlegung, man kann. Und um dieses Können, was kann ich einbringen, wo kann ich mich beteiligen an der Gestaltung unserer Welt, wie kann ich mich beteiligen und die Kernfrage natürlich, wo sitzt denn eigentlich meine Verantwortung auf dieser Welt mit meinen Gaben, mit meinem Können, mit meinem Denken, mit meinem Leben, übrigens auch mit meinen Händen, was so Sockenstricken oder sowas anbetrifft, was kann ich damit bewirken, warum ist das wichtig? Die internationale Frauensolidarität ist unglaublich gefragt an dem Bewältigungsprozess von Gewalt, die Frauen und Mädchen angetan wird. Das ist eines der Kernprobleme, die ausstrahlt in unterschiedlich wichtige Fragen. Zum einen natürlich in die Gesundheit, zum anderen aber auch in die ökonomische Situation. Denn was wir als Gesellschaften einbringen müssen an Finanzmitteln, um mit den Schäden der Gewalt, die Frauen angetan wird, umzugehen, ist eine immense Summe, die unserer Volkswirtschaft schadet. Und der dritte Aspekt, der mich persönlich ganz besonders betrifft, das ist der, dass Gewalt, die Frauen und Mädchen angetan wird, in Friedens- und Kriegszeiten beleuchtet, beachtet werden muss. Denn Gewalt ist ein Sicherheitsfaktor. Er destabilisiert Gesellschaften. Und nicht eben nur einzelne Personen oder Personengruppen, sondern die Gewalt, die Frauen, nämlich dem Schwächeren, dem Nicht-Machthabenden, angetan wird, destabilisiert ein komplettes Gefüge des Zusammenlebens von Menschen. Also dieses Thema ist etwas, was mich persönlich ganz unglaublich umtreibt. Und zwar eben in diesen sogenannten Friedens- und den Konfliktzeiten. In Friedenszeiten sagt man, ganz wichtig ist es die häusliche Gewalt, die solche großen Ausmaße annimmt. So große Ausmaße, dass wir in Deutschland Zahlen des BKAs aus dem vorigen Jahr lesen müssen, dass jeden zweiten plus oder dritten Tag eine Frau oder junge Frau oder Mädchen von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht wird. Also nicht nur blaues Auge, gebrochener Arm, was so die Notaufnahmen in der Klinik sehen, sondern tatsächlich vollendete Tötung. Das sind Zahlen, die sind nicht nur für Deutschland relevant, sondern die sind leider auch relevant in anderen Staaten unserer Erde. Das ist also wirklich ein Phänomen, was mich persönlich trifft und was auch im Übrigen eine Brücke ist, um die Männer einzubinden in die Lösungen der Probleme. Ganz speziell in die Lösung des Problems Gewalt gegen Frauen. Weil nämlich diese unendliche Trauer, die unendliche Scham, das unendliche Unverständnis dafür, dass in unserer Welt so etwas passiert, Männer genauso erschreckt wie Frauen. Dass es Frauen angetan wird und dass es auch manchmal von Frauen Männern angetan wird, das wissen wir alles genau. Aber die überwiegende Anzahl ist eben ein Gewaltdelikt, der von Männern an Frauen und Mädchen ausgeübt wird. Und das, was hinter der geschlossenen Tür eines sogenannten familiären Umfeldes passiert, das ist so besonders erschreckend sichtbar geworden. Im letzten Jahr ist immer zu dieser Begriff aufgetaucht, wie im Brennglas. Als so viele Menschen in ihren vier Wänden eingeschlossen waren, also keine Chance hatten, einem, jetzt nenne ich ihn mal so, Peiniger, Perpetrator zu entfliehen, sich herauszuwinden aus dem. Also die häusliche Gewalt, die Gewalt überhaupt, die Aggression und die nicht bewältigte Aggression von dem Stärkeren an dem Schwächeren, dass das nicht in den Griff kommt, dass das nicht im Bewusstsein mit vielen unterschiedlichen funktionierenden Lösungswegen bepackt wird, dass das beschämt, kränkt und so weiter mich tief innen. Und das ist ein Feld, was wir anfangen müssen, tatsächlich im Lokalen zu regeln, was wir gesetzlich regeln müssen. Wir haben im Moment ja das große Problem in Deutschland, dass die Istanbul-Konvention, die wir 2018 ratifiziert haben, die jetzt in Kraft ist, schon auf dem Wege ist, umgesetzt zu werden, aber immer noch Schritte braucht, um tatsächlich umgesetzt zu werden. Und unser Problem liegt darin, dass die Istanbul-Konvention, die die Gewalt gegen Frauen und Mädchen und die häusliche Gewalt beschreibt und mit Strafen belegt, mit Sanktionen belegt, in anderen europäischen Ländern plötzlich nicht mehr gelten soll. Türkei ist das große Thema, was im Moment uns bewegt. Und wir haben auch das Gefühl, dass in anderen europäischen Staaten darüber nachgedacht wird, ob man auch die Istanbul-Konvention, ob man aus ihr austritt. Also die Tatsache, dass dieses weite Feld in den Friedenszeiten, in denen wir jetzt leben, eine so große Rolle spielt, das erschreckt mich. Und an dieser Schraube müssen wir wirklich weltweit weiterdrehen. Das ist eines, aber eben zugleich auch mit der Möglichkeit, Männer einzubinden. Mit der He-for-She-Kampagne, die UN Women in wirklich in einem Paradigmenwechsel des Denkens der UN eingeführt hat, nämlich davor war es Frauensolidarität, Frauenkampf. Die sollen sich doch darum kümmern, dass Frauen gleichberechtigt beteiligt werden, gleichberechtigt in Verantwortung kommen, dass paritätische Dinge kommen. Sollen sich doch die Frauen darum kümmern. Wir sind doch mit unseren Dingen völlig klar. Wir haben männlich normierte Strukturen. Sollen sich doch die Frauen kümmern. Und dann ist endlich dieser Paradigmenwechsel gekommen, zu sagen, nee, Leute, stopp. Solidarität gehört bitte nicht an eine Sorte, die zwar die Hälfte der Menschheit ist, wie wir wissen, aber die einen sollen solidarisch sein, die anderen nicht. No, never. So, und mit diesem Umschiften des Denkprozesses hat sich tatsächlich schon was im Denken geändert, denn es ist ganz klar, Act for Equality, Act for Equal passiert nur, wenn ich vorher gedacht habe, was ist denn eigentlich der Punkt, an dem ich neu denken muss, wenn ich eine Generation Equality gerne haben möchte? Und das Einbinden der Männer gelingt natürlich generationenübergreifend, klar. Und es ist sehr deutlich bereits sichtbar, dass die Generation meiner Kinder ein anderes Denkmuster bereits als ihr normales sieht. Nämlich tatsächlich ein beteiligteres, ein paritätischeres. Aber, und das ist jetzt etwas, was ich auch an meine Frauen- und Mädchenfreundinnen als Rat geben muss, wir müssen noch sehr viel deutlicher versuchen, uns besser zu artikulieren, solange wir es über Sprache versuchen. Das heißt, wir haben noch nicht so gute sprachliche Lösungen, um unsere männlichen Kollegen, unsere Männer insgesamt, unsere Jungs darauf aufmerksam zu machen. Sehr häufig werden wir in meiner Generation ganz deutlich zurückfallen auf dieses oh, und das reicht nicht oder ich habe gedacht, du merkst das oder ach, das war doch schon immer so. Ich habe es noch nie geschafft. Nein, wir müssen wesentlich kreativer sein und müssen uns Worte überlegen, uns Aktionen überlegen, die dieses Nicht-Sehen offenlegen. Denn es ist ja wirklich nicht immer böser Wille, sondern es ist einfach nicht erkennen. Es fehlt so eine Facette an der Brille, um zu sehen, was da passiert. Das beste Beispiel erzählte gerade einer unserer wunderbaren jungen He-for-She-Botschafter, der erzählte, wie er eigentlich schon lange mit seiner Frau zusammenlebt, aber eines Tages erst bemerkt, dass der Schlüssel am Finger noch hängt in der Hand, als sie abends nach Hause kommt und der Finger war noch nicht vom Schlüsselbund befreit und der Schlüsselbund war noch nicht neben der Garderobe abgeflogen. Was hast du denn da in der Hand? Ja, einen Schlüssel. Ja, warum denn? Naja, das ist doch meine Waffe, wenn ich abends bei der Unterführung aus der S-Bahn komme. Wieso? Es war ihm gar nicht aufgegangen, dass unser Frauenangst Verhältnis ein anderes ist. Und das war nie böser Wille, das nicht zu bemerken. Aber er war noch nicht darauf aufmerksam gemacht worden. Möglicherweise, das weiß ich nur nicht, hatte er keine Schwestern, keine größere, keine jüngeren Schwestern und hatte es nicht im Familienkontext in der Sozialisationsphase gelernt. Und da müssen wir Frauen sehr viel sorgsamer sein, sehr viel offener über die Dinge, die uns beängstigen, auch sprechen. Das heißt, unsere Aufgabe ist da ganz deutlich auch dafür zu sorgen, dass das, was wir fühlen, bekannt wird und nicht immer nur das, was wir denken. Wir haben ja so ein Primat, alles, was im Intellektuellen ist, das ist richtig und Gefühl, naja, das ist so Nebensache. Aber dieses ist nun wirklich eine Angst, ist eine Kombination. Und darüber sprechen zu lernen mit dem Partner, mit den Kindern, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe, der wir uns deutlich widmen müssen. Und dazu ist das Erste, dass man aus dieser grässlichen Situation Informationen sich beschafft. Informationen zu einem solch grässlichen Thema sind überall zu finden, aber man scheut sie natürlich, denn sich mit Scheußlichem zu beschäftigen, ist nicht unbedingt das, was wir im Moment so gerne tun oder was Menschen sowieso nicht gerne tun. Und deshalb denke ich, wir müssen, wenn wir das Thema identifiziert haben als eine wesentliche Größe im Themenspektrum unserer Probleme, unsere Welt für jetzt und für morgen zu gestalten, dann müssen wir da ziemlich persistent, beharrlich dranbleiben und müssen versuchen, uns eben über Gruppierungen diesem Thema zu nähern. Und diese Gruppierungen können ja unterschiedlich sein. Die leichteste Form, sich zu bekümmern, sagten wir früher, sich einzubringen, ist natürlich, indem man auf der Seite einsteigt, wo es um helfende Hände geht, um Charity, um Service geht, um Helfen geht. Soziale Aktionen sind wichtig. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt eben auch die wichtige andere Möglichkeit, für die ich wirklich auch deutlich streite. Und das ist die zu sehen, dass man nicht nur die Aktion des Helfens und des perpetuierten Helfens sieht, sondern dass man bitteschön auch die Regelungen sieht, also die Gesetzeslagen beeinflussen. Und um Gesetzeslagen zu beeinflussen, kann jeder sich einbringen, der und selbst wenn wir erst mit 18 wählen dürfen, ist das eine Schraube, an der wir drehen müssen. Also Verantwortung übernehmen, sich zu beteiligen, ist wichtig. In diesem Jahr, wo es um große Wahlen rundum in Deutschland geht, ist das der wichtigste Appell, den ich eigentlich nur sagen kann. Entzieht euch nicht der Verantwortung, indem ihr denkt, ach, ich helfe ja schon. Helfen heißt auch wählen gehen, sich informieren, sich vorher wirklich kundig machen, ob die Hilfe, die ich jetzt in dieser Aktion im politischen, im gesetzgeberischen Verfahren einbringe, ob die sinnvoll ist und ob die funktioniert. Also informieren, mit wem zusammen beschreite ich diesen Weg, welche Verantwortung will ich übernehmen und ja, wie mutig bin ich auch, die ewigen Rückschritte zu akzeptieren. Frau Süssmuth sagt so schön, wir Frauen müssen widerständig bleiben. Dieses altmodische Wort finde ich extrem aussagekräftig. Widerständig bleiben. Das würde ich vor allen Dingen meinen jungen Kolleginnen immer raten wollen. Es ist ja lästig, sich Gedanken machen zu müssen. Wo will ich denn eigentlich hin? Was ist denn meine Vision? Was brauche ich dazu? Was kann ich überhaupt? Das ist furchtbar lästig und mühselig und kostet Zeit. Aber so mutig und widerständig bleiben, das, glaube ich, ist eine Qualität, die wir uns erarbeiten können und die dazu führt, dass wir vielleicht tatsächlich bald mal eine gleichberechtigte Welt, in der Frauen und Mädchen die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten ausüben können, wie sie Männer seit Jahrtausenden haben in unserer Welt.
Nach dem Vortrag sagte Karin Nordmeier noch einen, ja, wunderbaren Satz. Dann muss ich halt über den Balkon klettern, wenn es durch die Haustür nicht geht. Sie verkörpert eine großartige Mischung aus Idealismus und Pragmatismus. Karin Nordmeier und UN Women sind seit über 5 Jahren Partnerin der Her Career und selbst Mitglied der Organisation. Karin Nordmeier sagt zum Beispiel mit Bezug auf die Her Career, kein Unternehmen kann es sich heute noch leisten, auf die Stärke und das Potenzial von Frauen zu verzichten. Vielfalt und gemischte Teams sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil und die volle Beteiligung von Frauen Pflicht, um am Markt erfolgreich und zukunftsfähig zu sein. Ich bin neugierig. Wo und wie setzen Sie sich für das Vorankommen von Frauen ein? Von Frauen hierzulande? Wie weltweit? Wo könnten wir noch mehr Bündnisse schmieden, um mit noch mehr Power unsere Ziele zu erreichen? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf LinkedIn und auf www.her-career.com können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode und zur Diskussion zum Podcast finden Sie in den Shownotes zur Sendung. Abonnieren Sie uns, egal ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify oder in Ihrer Podcast-App hören. Und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcast@her-career.com. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Das war jetzt erstmal der letzte Teil unserer Serie Let's Talk About Her Career. Weil Sie noch nicht alle 10 Episoden gehört haben, durchstöbern Sie mal den Feed. Dort entdecken Sie viele weitere Talks von, ja, spannenden Frauen. Und darüber hinaus eine ganze Reihe von Aufzeichnungen der Her Career Messe. Ich bin Natascha Hoffner und ich freue mich schon jetzt, Sie auf der nächsten Her Career kennenzulernen oder wiederzusehen. Bis dahin. Der Her Career Podcast ist eine Haus1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner, Schnitt und Sounddesign sind von Miku Sophie Kümmel. Die Musik ist von der Audio Consulting Group, das Cover gestaltete Dagmar Karnasch. Alle Folgen von Let's Talk About Her Career finden Sie unter www.her-career.com/podcast.